Pixelfunk.
Hallo, Sascha, schönen guten Abend.
Hallo, na, schönen guten Abend.
Jo, Stimme etwas angeknackst, aber das passt schon heute. Heute geht's endlich mal weiter mit unserer Top 10. Wir sind bei Platz Nummer 4 unserer All-Time-Favorite-Games.
Wir haben es da lange angeteased.
Ja.
Endlich mal weiter, ja.
Hast du gerade aktuell noch, was du gerade spielst, ja, oder hast du Pause?
Ja, tatsächlich, nee, ich habe noch was, was Neues. Beziehungsweise nicht neu, wir haben da letzte Woche schon mal drüber erzählt. Wir waren ja auf der Mac und haben da ein paar Spiele getestet. Und da hatten wir ja unter anderem über A Year of Rain gesprochen.
Genau.
Und die netten Leute von Dedelic haben uns dann ein paar Beta-Codes zukommen lassen. Danke nochmal an dieser Stelle. Und da habe ich mir das natürlich jetzt nochmal angeguckt. Und wie gesagt, wir haben ja ein bisschen kritisiert, ne, dass die Performance relativ schlecht war, da auf den XMG-Laptops und auf der, ja, Messe.
Genau.
Und ich habe jetzt mal bei mir zu Hause das installiert, die Beta, über Steam, ne, ganz einfach. Und mein PC ist ja jetzt kein High-End-PC, ne? Weißt du ja, ich habe relativ moderates Mid-Range-Setup. Und also ich vermute mal tatsächlich von der Hardware her schlechter wie der XMG-Laptop tatsächlich. Wobei ich da nicht 100% sicher bin, aber würde ich jetzt mal vermuten.
Ja.
Wie auch immer, ich habe dann halt mal angefangen, das zu installieren. Und habe dann tatsächlich auch gelernt, dass das Spiel, das kommt erst nächstes Jahr irgendwann im Herbst wahrscheinlich raus. Also es ist noch ziemlich weit entfernt vom Release. Ich hatte ja da vermutet schon auch, habe ich ja mit dir gesprochen, dass es ja vielleicht dieses Jahr schon rauskommt, wenn die es präsentieren. Aber nee, tatsächlich erst nächstes Jahr irgendwann. Und die ganze Kampagne ist auch noch nicht spielbar. Also eigentlich nur das, was wir gespielt haben, ne? 2 gegen 2, 1 gegen 1. Und ich glaube, 3 Maps kannst du wählen. Und ja, dann habe ich halt mal geguckt, ob ich ein Spiel finde, habe erstmal gegen Bots probiert, ne, um zu gucken, wie die Performance ist, und tatsächlich läuft alles ganz normal, also 60 FPS ohne Lag.
Das ist also,
genau, so wie es eigentlich sein soll, ne? Und habe dann halt nochmal gegen Bots gespielt, habe auch gewonnen, das war jetzt nicht so schwierig, und dann bin ich in den Discord rein und habe halt da mal gefragt, ob jemand gerade Zeit hat, mal so ein One-on-One zu spielen. Hat sich auch einer gemeldet und dann habe ich ein Spiel gehostet, genau, und habe dann mal gegen den gespielt. Es gibt ja da drei Völker quasi, die du wählen kannst. Und ich habe, weil ich bei Warcraft 3 immer Menschen spiele, hier auch so das Äquivalent gewählt. Das Haus Rupa heißen die. Und habe auch wie auf der Messe wieder Feuermagier gewählt als Hero. Und ja. Hab dann halt mal ich habe mir jetzt nicht groß durchgelesen, was ich für Taktiken spiele und wie das Metagame ist. Ich habe einfach mal probiert, habe geguckt, was gibt es für Einheiten. Hab dann rausgefunden, da gibt es Fernkampf, Ranger. Ne? Die können, wenn du die upgradest, einen Wolf beschwören, so ein Geisterwolf, glaube ich, war das.
Ja.
Okay, ich probiere einfach mal. Ich habe gegen Bots habe ich das schon gemacht. Das hat ganz gut funktioniert. Und dachte, okay, probiere ich gegen den echten Gegner jetzt nochmal. Aber der hat mich halt ultra zerstört. Ich habe den dann gefragt, ob er das schon länger spielt oder ob er schon andere RTS spielt. Und er meinte dann, ja, also er ist schon da unterwegs bei StarCraft auch gewesen, StarCraft 2.
Aha, okay.
Was ich auch gar nicht gespielt habe. Und er hat jetzt die Beta schon ein bisschen länger und spielt ab und zu halt mal, wenn im Discord halt ein paar Leute online sind. Und ich glaube auch, dass man so normales Matchmaking, also ich habe das dann auch mal probiert, da hat es keine Gegner gefunden. Also es ist wahrscheinlich noch wirklich eine Closed Beta, wo ganz wenige Spieler drin sind. Und man verabredet sich, glaube ich, über den Discord-Server. So wurde mir das auch über Twitter mitgeteilt, dass wir uns da melden sollen.
Das macht ja auch Sinn.
Genau.
Es geht ja viel über Discord so.
Eben. Und das hat auch gut funktioniert. Also ich habe vielleicht eine Minute gewartet, dann hat jemand geantwortet und meint, ja, klar. Und die haben das auch unterteilt in deutsche und englische Beta quasi im Discord.
Mhm.
Und ich habe halt in der englischen Beta halt mal geschrieben und gefragt. Ja, also das war gut. Und von daher bin ich schon angetan. Also ich werde es auch noch weiter spielen, weil ich auch mal gespannt bin. Ich hatte mal dann einen Artikel gelesen, ich glaube bei GameStar oder so. Die haben das mal auch testen dürfen und die haben wohl auch gesagt, die Kampagne soll sehr gut sein. Und ja, ist halt leider noch nicht spielbar jetzt, aber ich denke, sobald das mal reinkommt, schaue ich mir das mal weiter an.
Dann
Weil
werde
ich
ich
habe
bestimmt
dir ja
auch
auch
mal
schon
einen
mal
Blick drauf
gesagt, die,
werfen, wenn dann die
genau, die
Kampagne.
Kampagnen, die RTS-Kampagnen, vor allem für Anfänger, ne? Auch du hast ja jetzt noch keine große Erfahrung
Nee.
mit RTS, sind die immer wirklich gut, um erstmal reinzukommen in das ganze Spiel, in das, ja, in das Gameplay, ne? Was du baust, du hast ja nicht alles zur Verfügung am Anfang, lernst wirklich Schritt für Schritt, welche Gebäude bringen welche
Wobei
Einheiten,
ich mich
was
ja
bringen die Upgrades.
bei dem Test, als wir auf der Messe waren, als du mir zwei, drei Tipps gegeben hast, das relativ schnell verinnerlicht habe. Also
Ja.
es ist halt easy to learn, hard to master, wie es halt
Genau.
wahrscheinlich bei allen
Und da bin
RTS-Spielen
ich halt
ist.
jetzt auch nicht sicher hier bei dem Year of Rain. Ich finde, es gab halt relativ wenig Gebäude, die auch Einheiten produzieren, so wie ich es mitbekommen habe. Und dann gab es halt noch Gebäude, wo du die Upgrades entwickelst. Und ich weiß nicht, ob das final ist, ob da noch mehr Gebäude, mehr Units hinzukommen, keine Ahnung. Aber dadurch, dass es halt nicht so viel war, war das halt, glaube ich, für dich auch einfacher, da einen Überblick zu bekommen
Kann
halt.
sein, ja, klar.
Und ja, also von daher bin ich ja nochmal froh, dass ich nochmal hier testen durfte bei mir zu Hause.
Ja, cool, dass du da nochmal eingestiegen bist
Genau.
in die Thematik.
Und vielleicht schaffen wir es mal, dass wir auch nochmal so ein 2 gegen 2 spielen,
Klar.
um zu gucken halt.
Na, ich wollte ja dann eh, wenn es dann Richtung langsam Richtung Release von Warcraft geht hier, das Remaster, da wollten wir eh nochmal, willst du mich auch nochmal ein bisschen teachen. Aber das in einer anderen Sache. Jetzt, weil du gerade sagst, im Discord in eine kleine ein Zeitsatz dazu. Discord ist tatsächlich eigentlich eine sehr coole kleine App halt, ne? Mit verschiedenen Serverräumen, die unter verschiedenen Regeln unterliegen quasi und Chaträume und von Entwicklern quasi für User. Ich bin halt auch in diversen Gruppen mit drin. Ja, zum Beispiel Leute, die jetzt hier Oblivion, der Elder Scrolls 4 Oblivion, neue Modden halt in krasser Next-Gen-Grafik und mit den ganzen Bugfixes und so. Und da bist du halt immer up to date oder auch bei die Leute, wie heißen die gleich noch, Chucklefish, ne, die auch eine ganze Reihe Spiele in der Pipeline haben. Dort bist du halt instant bei den Entwicklern dran oder bei den Publishern, wie auch immer, und kriegst halt sofort Informationen
Ja, das
zum
ist
neuen.
echt cool.
Deswegen, Discord ist cool. Beziehungsweise haben wir auch unsere privaten Chatrooms oder Leute, mit denen ich PUBG spiele, haben wir unsere Gruppen oder andere Games auf Steam.
Weißt du, wann
Ist
das
eigentlich sehr
Discord
angenehm.
wirklich groß geworden ist? Weil ich sag mal, wo ich jetzt noch aktiv auch Dota und so gespielt habe, ich habe ja aufgehört, so, ich glaube, Sommer 2017 und habe ja dann von 2011 bis 17 wirklich immer nur Dota gespielt. Und wir haben halt immer entweder Skype genutzt oder halt auch TeamSpeak. Also
Teamspeak,
Discord war da halt noch nicht so am Start. Ich habe das bei manchen Streamern mal gesehen, dass die halt so Werbung machen, ja, wenn ihr subscribt, kriegt ihr meinen Discord. Keine Ahnung. Und ich dachte, ja, wer weiß, was es ist. Und ich glaube, irgendwie dann, wo ich in Japan war, das Jahr, wo du mir dann
also
auch geschrieben hast, dass du immer
2018.
im Discord warst halt, ne?
Ja.
Und vielleicht ist es erst 2018 richtig jetzt durchgestartet, keine
Ja,
Ahnung.
weil es irgendwie halt so einfach ist. Also. Oder gerade bei mir, ich habe ja auch mit vielen Freunden zu tun, die irgendwie online zocken. Ich habe ja auch so Leute, mit denen ich Minecraft zocke. Und wir haben so einen regionalen Server hier. Du kannst da einfach einen Server aufmachen, das ist easy. Der jetzt hier, wo ich halt wohne und die Region ist. Und da gibt es halt verschiedene Chatrooms, auch stille Chats, wo halt nur geschrieben werden darf oder Daten ausgetauscht werden. Aber halt auch Speak-Chatrooms quasi, ne, wo wir PUBG spielen oder halt auch Minecraft. Und das ist ja geil. Und was ich auch noch dran lobe, weil ich gesagt habe, dass die Entwickler und so da mit drin sind, wir hosten zum Beispiel bei MineHub unseren Server von Minecraft. Und es gibt direkt auch von MineHub einen Discord-Channel. Und wenn du da Probleme hast, kannst du sofort schreiben und kriegst halt instant von den Moddern halt Antworten. Und die helfen dir halt bei Problemen. Und das finde ich halt geil. Und das Tag und Nacht halt. Das ist eine super Sache. Aber das nur am Rande zu Discord. Also ich wollte es einfach mal loben. Und wir beide nehmen ja auch gerade über Discord auf, ne? Also
Ja,
unsere beiden
eben.
Kanäle werden über Discord
Da
recorded.
hab ich das eigentlich kennengelernt, dann auch darüber.
Ja. Also bieten auch viele jetzt mittlerweile an. Ich habe so, bei mir ist schon links diese Spalte, habe ich schon eine ganze Reihe an Server-Rooms, will ich es jetzt mal nennen. Server, ja.
Ja, also dass man nebenbei ist echt genau. Eine coole Sache, dass man sich auch so connecten kann dann.
Ja. Und genau, wieder zurück zu aktuellen Games oder was wir gerade zocken. Bei mir ist es nach wie vor, was ich auch letzte Sendung schon gemeint habe, Ghost Recon Breakpoint. Und muss sagen, ich habe mittlerweile schon 55 Stunden weg. Für doch so ein mittelmäßiges Game eigentlich. Ich habe das auch nochmal mit Tommy besprochen, mit dem ich gerade immer mal zockt zusammen im Koop. Mhm. Haben wir auch nicht richtig rausgefunden, was das uns so neugierig macht, halt, warum wir das permanent zocken, obwohl eigentlich noch jede Menge Bugs sind oder kleine Grafikfehler oder du kannst die Landschaft ist so tröge oder ziemlich leer gehalten. Aber trotzdem finden wir uns jeden Abend vor der PlayStation und im Chat und zocken das zusammen. Und eine richtige Antwort drauf gefunden haben wir auch nicht. Aber wahrscheinlich sind es auch die Dinge, die ich letztens schon gesagt habe, weil dieses Infiltrieren und dieses Basen ausheben und stealthen und sneaken und mit Headshots Gegner ausschalten und diese Fraktionsaufträge erfüllen, das ist es wahrscheinlich irgendwie schon, was uns da bei der Stange hält. Und natürlich auch das Leveln und das Looten, wo ich schon gemeint habe, dass das Looten halt schon hier ins Extreme gezogen wird, weil du quasi ständig dein Equipment neu, also erneuerst quasi. Mhm. Ja, ich zock's immer noch. Ghost Recon Breakpoint, ja, brauche ich euch gar nicht mehr dazu sagen. Ist halt noch so.
Ich spiele natürlich auch God of War noch weiter. Also das habe ich von den Spielen, wo ich letztens erzählt habe, natürlich auch noch weiter gespielt. God of War, genau.
Ist immer
noch.
Die Spiele sind ja meistens auch nicht so schnell abgeschlossen. Ne?
Nee, also ich denke, das geht länger, als ich wirklich denke. Also, oder als ich jetzt, ja, mir vorgestellt habe. Weil God of War, die Teile, die waren schon immer so relativ Action geladen und das ging dann auch von einem Setpiece zum nächsten. Und ja, God of War halt 4 ist schon dann ein bisschen ruhiger und ja, aber sehr angenehm zum Spielen und macht immer noch Spaß.
Ja, das glaube ich. Und Eye Candy halt natürlich. Ne? Das wird schön anzusehen. Ja. Ich werde es mal von dir ausleihen, wenn du es beendet hast.
Ja, das mache ich. Das bringe ich dir mal mit.
Genau. Und bevor meine Stimme abkackt, weil ich schon leicht erkältet bin, würde ich direkt mal, wenn du nichts dagegen hast, zu unserem Platz 4 übergehen.
Mhm, genau, fang du einfach mal an.
Aus unserer Toplist, genau. Und bei mir ist es diesmal ein Spiel, was mich eigentlich erst dazu gebracht hat, einen Rechner wieder zu kaufen für ein paar Jahren. So lange ist es auch noch nicht her. Und da hatte ich dich, glaube ich, damals auch gefragt und du hast mich dann ein bisschen beraten, auf was man da so achten muss, welche Grafikkarte und was gerade so aktuell ist zu der Zeit. Und zwar ist das ein Spiel, was zumindest damals auf keiner Konsole erschienen ist und es nur auf PC gab. Cities Skylines. Mhm. Das ist von Paradox Interactive das dritte Spiel. Und zwar ist das der Nachfolger von Cities in Motion beziehungsweise Cities in Motion 2. Quasi eine Verkehrssimulation. Du kannst da in der Stadt nicht viel rumbauen.
Das habe ich echt noch nie gehört.
Du regelst echt? Da quasi eine Ja, das war auch nicht so groß. Aber die haben sich dann quasi den Namen gemacht mit Cities Skylines. Also das ist dann schon empor geschossen, so in der Städtebausimulation ist es mittlerweile, glaube ich, das Nonplusultra. Und weil ich es gerade lese, es ist gerade im Angebot, auch bei Steam für sage und schreibe, also wer noch nicht die Gelegenheit hatte, das Spiel sich zu besorgen, sollte jetzt zuschlagen für 6,99 €. Also die haben gerade Paradox Interactive hat da gerade irgendwie so Publisher-Wochen auf Steam und man kann sie die Skylines sehr günstig erwerben. Also es ist auf jeden Fall zu empfehlen, aus meiner Sicht. Ja, und mittlerweile, also erschienen ist es ja, um mal von vorn anzufangen, im März 2015, mittlerweile auch schon fast 5 Jahre alt. Und mittlerweile gibt es etliche DLCs, Mass Transit, das ist so ein DLC, was nochmal den Verkehr mit einer U-Bahn-Station und nochmal anderen Schienensystem und eine Monorail gibt es dann, glaube ich, gab es da oder damit implementiert. Es gibt mittlerweile Snowfall-Patch, da gibt es dann Winter, den Night-Modus, dann gibt es Green Cities, wo du mehr Parkanlagen bauen kannst und City Skylines Campus, wo nochmal viel mehr auf so Universitätsstätten Wert gelegt wurde. eine ganze Reihe an DLCs mittlerweile verfügbar. Ich glaube, die komplette Collection, die ist schon zu empfehlen. Also wenn du die, ich glaube, die ist ja jetzt auch mit im Angebot. Ich glaube, für 29 Euro kriegst du komplett alles. Ja.
Cool.
Was aber das Spiel so spielenswert macht, ist halt der Unterschied zu anderen Städtebausimulationen. Da gab es ja bisher nur einen großen, sage ich mal, das ist SimCity, wo man halt immer Wert drauf legt, also beziehungsweise wurdest du teilweise auch gezwungen, im Raster deine Städte aufzubauen, um so viel wie möglich Einwohner zu generieren. Mhm. Weil es einfach, um den Platz massiv auszunutzen, also bis ins letzte Fleckchen deiner Map, weil halt auch die Maps so begrenzt waren, was auch damit zusammenhängt, die Rechenleistung, zumindest zu der Zeit, wo SimCity groß war, sehr gering war, beziehungsweise braucht es einfach verdammt viel Arbeitsspeicher. Also ist auch bei City Skylines ist das ebenfalls so. Aber heute im Jahr 2017, 18, 19 sind die Rechner natürlich besser, man hat guten Arbeitsspeicher und kann halt größere Maps bauen und kann halt auch, also ich halt auch wieder in deiner Stadtbauplanung widerspiegelt, anders bauen. Das Raster fällt weg. Man kann ein bisschen organischer bauen, Landstraßen, ein bisschen mehr Kurven. Es ist alles nicht so generisch und so steril und so in Raster gepackt. Und das macht aber auch dieses Straßenbausystem. City Skylines macht das halt anders. Du kannst der Unterschied einfach, um mehr Fluss reinzubringen in der Simulation, geht bei der Straßenbauplanung schon los. Dieses Tool ist wirklich tadellos. Also du hast ein paar Optionen. Natürlich hast du auch verschiedene Straßengrößen von kleinen Wegen bis Einbahnstraßen, Autobahnen, Abfahrten, Auffahrten, 3, 2, 4, 6-spurige Autobahnen, Landstraßen etc. und so weiter. Allein das Tool, wie man relativ natürlich Bögen und kleine Schwünge machen kann und das möglichst gut in die Landschaft einzubauen, ist hier ziemlich perfekt gelöst. Also jeder, der irgendwie auf Städtebausimulationen abgeht oder der auch mal in den Genuss kommt, City Skylines zu spielen, wird es bestätigen, dass das einfach mal SimCity nie gut konnte. Also da SimCity konnte gut Raster bauen und so effektiv wie möglich, aber natürlich und schön zu bauen, kann City Skylines einfach am besten. Da kommt irgendwie meiner Meinung nach nichts dran. Ich zocke ja viele so Aufbausimulationen und Städtebau.
Wenn ich mal was sagen kann dazu, ich habe ja früher auch SimCity 4, war glaube ich das letzte SimCity, was ich gespielt habe. Und danach nie wieder groß Städtebausimulatoren. Aber wo ich das City Skylines gesehen habe, habe ich schon gedacht, okay, also SimCity sieht dagegen schon irgendwie casual aus, was man jetzt bei City Skylines alles machen kann. Auch jetzt, wie du sagst, mit den ganzen Mods und Add-ons. Dann.
Naja, da komme ich noch dazu.
Wirklich extrem, ja.
Das ist ja auch so, das Spiel im Grundzustand ist schon ziemlich gut. Also was die Bedienerfreundlichkeit angeht oder auch diese drei großen, was ja jede Städtebausimulation hat, die drei großen Zonen, die man bauen kann, also Wohngebiete, Industrie und Gewerbe. Gibt es natürlich einmal auch Großindustrie oder aber auch ländliche Industrie, genauso wie mit Wohngebieten und Gewerbe. Ne? Also man kann halt Heavy Cities oder Großstadt-Feeling hier reinbauen, aber auch sehr ländlich oder kleinstadtbezogen bauen. Das ist halt super gemacht. Und das ist halt sehr verlockend, diese Ästhetik hinzukriegen. Also ich merke es an mir selber, wie oft ich neue Maps angefangen habe und erstmal grob Straßenzüge vorbereitet habe und dann so kleine, das ist schon auch schwierig, man muss das ja auch erstmal hinkriegen, klein zu bauen. Man ist immer so auf Effektivitäten ist ausgelegt und ich muss viele Einwohnerzahlen machen, aber das Angenehme ist ja darin, oder die Herausforderung teilweise auch, ist, sich auch mal zurückzuhalten, auch mal ein kleines, ruhiges Gebiet mit einem kleinen Holzfällerhof meinetwegen oder nur ein paar kleine Gewerbe, ein paar kleine Häuser nur, ein paar kleine Eigentumswohnsiedlungen oder so, ne? Oder so Vorstädte zum Beispiel zu bauen. Das ging halt bei SimCity irgendwie nicht so toll. Hier ist das wunderbar gelöst. Und hier ist das auch mit dieser Einwohnerzahl viel realistischer. Also hier gibt es jeden Bürger einmal, die haben einen Namen, die haben einen Job, eine Tagesbeschäftigung, den die nachgehen. Du kannst hier jedes Auto, jede Buslinie, jeden Bürger verfolgen mit einer Kamera, kannst Informationen dazu lesen. Es gibt verschiedene Altersstufen von den Menschen, natürlich auch, die altern halt im Laufe der Zeit halt auch mit. Und die sterben auch, du brauchst Friedhöfe und Müllabtransportierung, also alles, was dazugehört zu einer Infrastruktur von Krankenhäuser, Feuerwehr, Polizei etc. Das ist das Grundspiel, was schon ohnehin genug Spaß macht. Wovon das Spiel die letzten Jahre richtig aufgegangen ist und mittlerweile auch einfach davon lebt, ist die Mod-Freundlichkeit und die Mods der ganzen User. Und da ist halt der Steam Workshop zu loben, weil dort haben die Gamer und die Modder eine riesengroße Plattform und eine Freiheit, ihre Mods zu präsentieren und auch gut einzukategorieren. Und als ich mir dann noch ein paar Mal spielen dieses Feld der Mods eröffnet hat, das war einfach so bam, mindblowing. Das ist wie wenn du das erste Mal Matrix anguckst. und mittlerweile gibt es auch richtig krasse Modder, oder wahrscheinlich sind das schon Teams, die ganze Collections zusammenfassen. Da geht es auch schon los mit der Optik einfach mal. Da werden andere Farboptiken oder Filter reingelegt und andere Auflösungen und andere Texturpackages. Oh, das ist, teilweise sind da Collections dabei, die über 300-400 Mods und Assets beinhalten. Das verlangt natürlich eine hohe Rechenleistung, das merkt man schon. Bei mir geht's, ich habe 32 GB RAM und eine gute Grafikkarte, aber dennoch, wenn ich eine Stadt lade, die viele Mods oder gerade so 300-400 Mods oder in so eine Collection umfasst sind, es dauert schon 2-3 Minuten, ehe meine Stadt geladen ist. Das ist halt auch schon ganz schön schwierig. Die Collections sind aber so abgestimmt, dass die Mods in der richtigen Reihenfolge geladen werden und dass du keinen Trouble kriegst beim Start des Spiels. Also das ist auch schon gut gelöst. Von daher, die Bedienerfreundlichkeit, die Modfreundlichkeit ist super durch den Steam Workshop. Also ich bin sehr begeistert und habe natürlich auch verschiedene Sachen ausprobiert. Ich habe verschiedene Stadtarten gebaut. Ich habe mir auch mal zum Beispiel, gibt es auch vorgefertigte Städte. Du kannst dir, Leute haben mir zum Beispiel GTA San Andreas komplett nachgebaut, 1:1. Ja. Kann man sich mal anschauen. Oder Leute bauen Boston meinetwegen nach. Oder Dublin, englische Städte, die oder zumindest an diese Städte angelegt sind. Dann ist natürlich auch die Optik so, diese englischen großen Felder und die Architektur ist natürlich dann anders. Ne? Also das ist Wahnsinn, was da Leute hier raushauen. Du kannst theoretisch auch eine typisch deutsche Stadt machen. Ich habe es auch mal gemacht. Ich habe mir von Google Maps Geodaten runtergeladen und habe die in das Spiel implementiert. Das geht auch relativ easy, das finde ich super. Und wollte versuchen, so ein bisschen meine Heimat, hier meine Region nachzubauen. Du kannst dir halt auch Rewe-Märkte, Star-Tankstellen, Kaufland und Fressnapf-Läden, alles, die es bei uns halt auch gibt, dir da per Mods implementieren. Und ja, das ist super. Also ich mag das sehr. City Skylines hat viele, viele Stunden meiner Lebenszeit gefressen und mir aber auch viel Freude bereitet. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie ich teilweise ganze Abende nur an einer Autobahnkreuzung verbracht habe, um die so ästhetisch wie möglich hinzukriegen, wie wenn sich zwei Autobahnen treffen oder so ein typisches Autobahnkreuz zu bauen, so eine Intersection. Das ist irgendwie, keine Ahnung, es ist nicht für jeden was, aber ich habe mich da drinnen verloren, teilweise Stunden da drin verloren, das halt so schön und aber auch effizient wie möglich zu bauen. Es ist natürlich auch ein Problem, hier den Verkehr so gut zu regeln. Ne? Mittlerweile gibt es aber auch Mods, wo du dir fertige große Autobahnkreuze runterladen kannst. Aber es ist natürlich auch etwas anderes, wenn man so etwas selber schafft.
Wenn du das selber baust, hast du schon irgendwie ein anderes Feeling.
So, da. Und man fängt gerade die ersten Maps, wenn man das Spiel noch nicht kennt, anfängt und dann der Gegenzug einfach mal ein paar Monate später, wenn man schon gewisse Spielerfahrung hat, dann gehst du ganz anders ab. Mittlerweile achtest du natürlich drauf, dass du den Verkehr der Industrie ganz anders umleitest mit Umgehungsstraßen. Du kannst Regeln für die Straßen festlegen, dass dort nur Industrie und LKWs fahren dürfen. Oder nur Busse. Oder in den Wohnsiedlungen, dass dort keine LKWs fahren dürfen. Dass die Verschmutzung dort und der Lärmpegel gering ist. Dass die Leute sich in den kleinen Siedlungen wohlfühlen. Sondern dass der Verkehr anders umgeleitet wird. Und das sind halt Probleme, die halt auch in der echten Welt Straßen- und Verkehrsplaner bekommen. Deswegen gibt es ja bei uns auch Umgehungsstraßen, wenn Leute halt auf Arbeit oder Pendler in andere Städte müssen. Und das musst du auch in dem Spiel machen. Und das ist super spannend. Also du kannst dich da in verschiedene Details verlieren. Und ich finde, das kommt schon einem echten Städtebauer ganz schön nahe. Also ist Respekt für die Leute, die den Job in echt ausführen, aber auch Respekt, die hier in City Skylines so krasse Städte, die gut funktionieren, wo der Verkehrsfluss und die Müllabfuhr und alles irgendwie, die komplette Infrastruktur tadellos funktioniert. Da gehört schon was dazu. Und ja, das ist weniger ein Spiel als ein fast schon Real Life. Ja, deswegen ist es auch eine Simulation, ne? Das, du weißt, was ich meine. Ja. Ist halt so ziemlich an der Realität dran. Und ich finde es super. Ja, City Skylines ist mein Platz 4, hat viele Stunden gefressen und ich habe eigentlich nur Positives darüber zu erzählen. Und natürlich sieht es etwas altbacken aus von 2015. Die Grafik hat halt auch so ein bisschen ein kleines Cell-Shading. Das sieht halt auch so ein bisschen niedlich aus teilweise. Kann man aber auch viel durch Mods nochmal die Textur erhöhen und die Auflösung. Und es ist durchaus heute sehr gut zockbar. Ja, es sieht toll aus. Also ich finde es fürs Auge ist es heute noch nach wie vor sehr angenehm anzusehen. Ja. City Skylines, mein Platz 4. Ja. That's it.
Okay, das war sehr ausführlich. Danke. Aber ist ja auch du hast mir immer schon davon erzählt, dass es eines deiner Lieblingsspiele war. Ich habe mich schon gewundert, welchen Platz es einnimmt. Ich hatte ja gedacht, irgendwie Platz 2 oder so.
Aber nee, gut, da kommen andere. Okay. Ich hatte ja auch mal gemeint, weil ich habe jetzt auch nachträglich noch ein paar andere Spiele. Es gab da ein bisschen Trouble. Ich habe auch ein Spiel rausgenommen, was. Gut, ich kann es ja auch jetzt sagen. Ich habe ja jetzt nachträglich in meiner Xbox 360-Phase, die ich über den Sommer hatte oder auch jetzt noch anhält, die ist bloß pausiert, habe ich ja nochmal Blue Dragon gezockt. Mhm. Und ich hatte überlegt, ob ich das jetzt reinnehme als Platz 4. Das hat aber mit City Skylines kollidiert.
Mhm. Okay.
Und ich habe mich dann dazu entschieden, Blue Dragon rauszunehmen und das eher außer der Wertung laufen zu lassen, weil ich es ja jetzt nachträglich erst gezockt habe. Das Spiel ist zwar schon älter, aber ich habe es halt jetzt erst gespielt. Wer die letzten Episoden verfolgt hat bei uns, der hört mich darüber erzählen, über Blue Dragon und auch schwärmen, weil es ja auch ein verdammt gutes JRPG ist. Aber ich finde, ich habe davon schon genug erzählt, habe da auch mein Fazit gezogen und ich lasse das außer der Wertung laufen und demzufolge ist das City Skylines mein Platz Nummer 4.
Ja. Okay. Ja, cool.
Jetzt ist meine Stimme ziemlich angefickt. Ich würde dich jetzt erstmal erzählen lassen, dann kann ich erstmal kurz Stimmschoning machen.
Auch eine gute Überleitung, apropos JRPG. Mein Platz 4 ist tatsächlich das erste auf meiner Liste. Und zwar Persona 3.
Jo.
Ich habe da auch ein bisschen länger überlegt, auch für meine Top 4. Werde ich dann wahrscheinlich, wenn wir den Platz 1 durch haben, nochmal ein paar Wörter dazu sagen, warum ich mich dazu entschieden habe, das jetzt so zu machen. Aber genau, Persona 3 ist bei mir der Platz 4. Und ich glaube, du hast es nicht gespielt, ne?
Mm-mm.
Soweit ich weiß, genau, okay.
Du hast mich das erste Mal mit auf der PS Vita mit Persona 4 angefixt.
Genau, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Das ist nicht auf meiner Liste. Das war bei mir so, was nehme ich rein, Persona 3 oder Persona 4 auf dem Platz. Aber ich habe mich dann für die 3 entschieden. Und zwar folgende Geschichte dazu. Das Spiel kam, glaube ich, 2007 raus in Europa. Und ich habe noch nie vorher davon gehört. Also ich kannte halt Persona nicht als Spiel. Habe ich noch nie gehört und auch nie gesehen. Und dann habe ich das tatsächlich nicht 2007 gespielt, sondern das erste Mal da war ich schon Student, also ich vermute mal 2010 gewesen sein. Oder 2009. Und zwar, ich habe auch über die Uni halt ein paar Leute kennengelernt und einer davon, auch in der Konsolerie, was ich dir immer mal erzählt habe, ne? Shoutout, ob du das jemals hörst, keine Ahnung, Albi heißt der gute Mann, der hat mir damals über Persona erzählt und auch über Shin Megami Tensei Nocturne zum Beispiel. Das, also kannte ich alles nicht, in der Konsolerie gab es die halt, die Spiele, und der hat halt so darüber geschwärmt, ne? Und ja, ich dachte, okay, schaue ich mir mal ein paar Trailer an. Dann habe ich mir einen Trailer angeguckt und das hat mich irgendwie weiß ich nicht, also nicht so vom Hocker gehauen. Ich war schon ein bisschen skeptisch, weil...
Du wegen dem Look jetzt allgemein? Der Look
genau, also der Trailer, also ich habe jetzt noch nicht nochmal angeguckt, aber so was, woran ich mich erinnere. So. Das ist halt alles Anime gewesen. Da war, glaube ich, noch kein Gameplay dabei. Ich wusste aber von den Erzählungen, wie das Spiel aufgebaut ist, dass du halt in die Schule gehst und dann halt immer irgendwie... Also bei den ganzen Persona-Spielen, ne, hast du zweigeteilt. Hast du ein Social Life und dann irgendwie Dungeon Life. Keine Ahnung. So. Und aber der Trailer, wie gesagt, war nur Anime und das war halt sehr düster. Und ich sag mal, der Charakter, den du da gesehen hast, was auch der Hauptcharakter ist, sehr edgy, also hat genauso in die Zeit gepasst, ne, so emo-mäßig unterwegs. Und dann siehst du nur, wie der auf so einem Dach steht und es kommt halt dann so ein Monster. Und dann hat er halt irgendwie eine Pistole in der Hand, also es sieht aus wie eine Pistole. Und dann hält er die sich an den Kopf und drückt ab. Und okay. Dadurch, ne, beschwört sich dann halt so ein, ne, so eine Persona. Und dann, ja, ist so der Trailer vorbei. Und das fand ich halt irgendwie echt so extrem edgy, ja. Du schießt in den Kopf halt, ne, und beschwörst dadurch deine andere Charaktere, ne, deine Persona-Charaktere. Und das fand ich irgendwie interessant. Und wie gesagt, ich habe mir das dann gekauft. Damals relativ schwer zu finden. Also ich habe tatsächlich in der Konsolerie das nicht gesehen. Die hatten da schon Persona 4, das kam ja 2009 raus, war da halt eher aktueller. Und dann habe ich irgendwie in den Mediamärkten, Saturnmärkten geguckt, ob es noch irgendwo gibt und tatsächlich eins gefunden. Und das war schon die geupdatete Version. Also es gab quasi Persona 3 und dann gab es in Japan nochmal einen Add-on dazu. Also ganz komisch, das war dann halt, da ging die Story weiter und du hast so einen alternativen Storypfad gehabt. Und das haben sie dann auch bei uns rausgebracht als Persona 3 FES.
Hieß okay. Es.
Und ja, das war halt so ein Kombi-Ding. Da hast du quasi DLC included, würde man heute sagen. war ja PS2. Ne? Ging ja nichts mit Patchen und so. Das war ja, Spiel war fertig und gut. Ja, wie auch immer, das habe ich mir dann halt geholt und habe das gespielt und ich fand das echt cool. Also die, schon alleine, dass es halt relativ langsam losgeht. Ne? Du bist so ein neuer Schüler, kommst da an in die Stadt. Gehst halt da auf deine Highschool. Die Leute lernen dich kennen und wie es halt so ist bei den Spielen, die Hauptcharaktere reden nicht. Das sind immer stumm, so ähnlich wie bei Dragon Quest, wo man sich auch dran gewöhnen muss, wenn man von Final Fantasy kommt, ne? Dass die Charaktere irgendwie nichts sagen. Und naja, du hast halt dann dafür manchmal so ein paar Dialogoptionen gehabt. Ja. Und naja, dann ging das halt los und irgendwann kam es halt dann zu den ersten, das hieß Dark Hour. Also die Story war quasi, du kommst da hin in die neue Stadt, bist halt Austauschschüler von einer anderen japanischen Stadt, deine Eltern sind irgendwie im Ausland und du musst halt jetzt dahin und wohnst dann in so einem Dorm mit anderen Schülern da aus der Highschool zusammen und du bist halt quasi wie ein Auserwählter, ne? Das weiß der aber nicht, der Charakter. Du kannst eben so eine Persona beschwören. Und im Gegensatz zu anderen, wo die Persona halt gebunden ist an den Charakter, kannst du halt verschiedene bekommen. Also du kannst sie ja fusionieren und so, wie eine Art Pokémon halt wirklich. Ja. Und das kann halt nur der Hauptcharakter, wie in jedem Persona-Spiel. So. Naja, und der weiß es halt nicht, du kommst halt da an, wohnst in dem Dorm und in dem Dorm wohnen halt nur Schüler, die auch eine Persona beschwören können. Und der wird quasi rekrutiert, ne? Weil es gibt immer um 23.59 Uhr, ne? Dann ist ja 0 Uhr. Und wenn das 0 Uhr geht, dann ist in der Welt die Dark Hour. Das ist dann immer eine Stunde. Da sind alle Menschen in Särgen. So auf der Straße regnet auch Blut und so. Also es ist wirklich ultra edgy. Das ist
ganz
so,
schön, ne? Düster, Alter.
Die Teile, ja. Und wie gesagt, die Leute sind in Särgen, aber nicht alle. Und die nicht in Särgen sind, sind halt dann auch in der Welt gefangen. Und die werden dann halt von den Monstern angegriffen, gekidnappt und ja. Und du versuchst halt, die Leute zu retten. So, ähnlich sagen wir mal bei Persona 5, ne, wo du die Herzen quasi geändert hast von denen. Es gibt dann immer so ein paar Charaktere, die halt nicht in den Särgen sind, das quasi nicht mitbekommen, dass es die Dark Hour gibt und halt da in der Parallelwelt agieren. Und Das Interessante an dem Spiel ist, du hast halt die Schule, aber in der Dark Hour verwandelt sich die Schule zu so einem riesen Dungeon. Tartarus heißt der. Und das ist quasi die Welt, wo du immer reingehst. Und du gehst da halt vom Stockwerk 0, du musst bis nach ganz oben. Also das ist eben anders wie Persona 4 und auch Persona 5, wo du mehrere Dungeons hast, wo du halt hin und her gehst.
Mhm.
Du hast halt nur einen Dungeon, der ist immer gleich und du kommst aber halt mit der Story, wenn die voranschreitet, immer höher da rein.
Okay.
So, und das ist halt im Prinzip die Spielwelt und das hat mich halt irgendwie echt geflasht, wie anders das ist einfach. Von, ne, ganz, also düster eben, ne, wie du auch jetzt gesagt hast, und vom Kampfsystem halt auch, dass du wie eine Art Pokémon, du kannst die fusionieren, du kannst die nicht einfangen, aber du kannst die halt schon irgendwie, wenn du die besiegst, ne, bekommen. Du hast dann so Karten am Ende, auch wie eine Art RNG, würde man sagen. Ne, kannst du dann halt auswählen, irgendwelche Verstärkungen, oder du kriegst halt, hast die Chance, eben das Monster zu bekommen. Ja, und das hat mich damals eben wirklich fasziniert und das habe ich auch gespielt.
Ich hatte auf welchem halt System hast du das gespielt
PS2.
Denn?
PS2. Genau, und aber jetzt kommt es eben, ich habe das gespielt und auch relativ lang, aber vielleicht nach 40, 50 Stunden war das dann halt vorbei. Und das, also irgendwie, ich hatte halt dann Ende bekommen und ich fand das echt komisch. Ich sag, das ist irgendwie scheiße, wie das jetzt aufgehört hat. Und dann dachte ich, ja, wer weiß. Ich hatte halt auch keine Lust, nochmal neu anzufangen, hab dann halt schon irgendwie mitbekommen, halt vom Erzählen mit anderen, dass es halt da mehrere Enden gibt, was ich halt auch nicht vermutet hätte bei so einem JRPG. Hm. Und ich habe eben so ein Ende bekommen, okay. Und dachte ich, ja gut, habe ich das Spiel mal gespielt, passt. Dann kam aber 2011, also das war halt unmittelbar nachdem ich habe das, glaube ich, gespielt, Persona 3, und da wurde schon Persona 3 Portable angekündigt. Und das war für die PSP.
Mhm.
Und dann habe ich mir das auch nochmal geholt, weil da haben sie quasi einen neuen spielbaren Charakter integriert, also quasi ein Mädchen. Dann kannst du halt auswählen, sich Mädchen und Jungen. Hast dadurch halt auch andere Dialoge gehabt mit anderen Charakteren und ne, kannst da auch Beziehungen aufbauen, wie bei einem Visual Novel quasi, so ähnlich. Und was mich aber halt überzeugt hat, war, dass du wie eine Art Point-and-Click-Adventure gemacht. Also die haben da halt ein Point-and-Click-Adventure draus gemacht.
Ach so.
Wenn du, ich sag mal so, Persona 4 kennst du ja und die 5, ne? Wenn du da in der Schule warst, bist du ja dann normal rumgelaufen, ne? Third Person, hast mit den Leuten geredet, hast irgendwelche Freizeitaktivitäten alles gemacht. Und das ist auch ganz cool. Bei Persona 3 war das aber noch nicht so ausgereift. Das bedeutet, wenn du auf der PS2 gespielt hast, war das halt eigentlich genauso, aber hat alles ewig gedauert. Ladezeiten waren lang, Laufwege waren lang. Manchmal bist du da ewig rumgelaufen, hast jemanden gesucht, ne, in der Schule, keine Ahnung, wo die Person war. Dann hast du wieder ewige Ladezeiten warten müssen. Also ja. War schon nervig. Und was haben die gemacht bei der PSP? War ja nicht so leistungsstark. Haben den ganzen Social Part wie eine Visual Novel gemacht. Du hast dann nur die Bilder gesehen, war alles animiert, ne, wie so ein Anime mit, war halt gezeichnet, ne, der gezeichnete Hintergrund, hast auch wie eine Vogelperspektive gehabt, da hast du dann mit dem Analogstick ausgewählt, okay, ich will hier in die Bibliothek, ich will in den Tennisclub, ich will da und da hingehen.
Das haben die sich gut überlegt, ey.
Und dadurch waren die Ladezeiten extrem kurz und es ging ja wirklich nur drum um die Dialoge, du wolltest dann mit den Leuten reden, du wolltest dahin.
Genau.
War ja eigentlich egal, ob du da rumgelaufen bist oder nicht. Für mich zumindest. Also das fand ich halt cool und habe gedacht, okay, ich hole mir das nochmal, weil erstens sparst du dadurch Zeit, ne? Du kannst auch unterwegs spielen, du musst nicht speichern, das war ja der große Vorteil, du kannst einfach ausschalten, die PSP wieder anmachen, es geht weiter. Und das hat es halt schon echt erleichtert. Und der Dungeon-Part war dann aber wieder genauso wie bei der PS2. Also du bist nochmal rumgelaufen durch den Dungeon, hast auch
ja, das will man ja auch gehabt. Das
ist genau. Auch cool. Genau, also das war jetzt nicht vereinfacht. Und wie gesagt, dann habe ich das halt nochmal angefangen und habe halt wirklich weitergespielt. Und dann war ich wieder an der Stelle, wo damals mein Spiel vorbei war. Ging aber dann weiter, weil ich war ja darauf vorbereitet, ne, so ungefähr, was ich noch machen kann vorher. Und habe dann halt das Ende nicht bekommen. Und dann dachte ich mir, ja gut, dann spiele ich halt noch ein paar Stunden, das wird dann auch vorbei sein. Jetzt ging das aber, wenn es mich nicht alles täuscht, nochmal mindestens 15 Stunden länger.
Ui, das ist
Also da war wirklich ganz viel gecuttet, was du, oder was du halt nicht mitbekommen hast. Und das fand ich dann wiederum so geil halt, dass ich da dadurch, obwohl ich schon mal gespielt habe bis dahin, nochmal so komplett neue Erfahrungen hatte halt mit dem Game. Dass ich halt ab da Persona-Fan war. Hab mir dann direkt Persona 4 geholt, nachdem ich durch war. War ja dann auch schon älter. Hab mir dann das auch für die PS Vita wieder geholt, was auch komischerweise die bessere Version war.
Na, du hast mir es ja auch für die Vita empfohlen.
Genau.
Weil das war ja meine erste Persona-Erfahrung.
Genau. Und das Spiel war halt wirklich wie auf der PS2. Da haben sie nichts geändert. Die haben nur mehr Content hinzugefügt und halt so ein paar vereinfachte Dinger eingeführt, ne, Menüführung und so, haben sie halt verbessert, aber sonst das Spiel ja identisch zur PS2-Version. Und ja, also darum Persona 3, für mich so der Einstieg in die ganze Shin Megami Tensei-Serie, hab ja dann auch Nocturne mir nochmal geholt für PS2 und ja, das hat mich halt überzeugt und ich bin immer noch so ein bisschen schade, ich ärgere mich halt ein bisschen, dass das Thema halt, ne, so düster, was sie da halt gemacht haben, dass es dann mit der 4 und auch mit der 5 ein bisschen zurückgegangen ist.
Okay.
Weil bei der 4 hattest du ja schon irgendwie, es ging um Morde, wo man halt auch gedacht hat, ja gut.
Na, da war ja dein Dad, die ist so ein Commissioner. So
ja, das war ja der nicht der Vater, das war ja da ähnlich. Du warst halt Austauschschüler und das war der Onkel.
Der Onkel war das, genau. Genau,
der Polizist, ja. Nee, aber das war ja, ich habe auch gedacht, okay, das ist vielleicht auch so ein bisschen düster, weil es geht halt um Morde und wenn du die Zwischensequenzen, war ja auch relativ grafisch dargestellt.
Die Story war sau cool bei der
genau, Film. Die Story war echt geil. Also das fand ich auch nicht kacke, aber mir hat halt so das ganze Feeling halt, war halt anders wie bei der 3.
Mhm.
Und mir hat es halt damals besser gefallen, wenn ich es jetzt vergleichen würde. Heute wüsste ich nicht, was mir besser gefällt. Könnte auch sein, ich finde das von der 4 auch besser, dass es halt nicht 100% düster ist. Aber wie gesagt, das hat mir halt damals den Einstieg in die Persona-Reihe
sehr schön
gebracht.
Sehr Persona ausführlich. 3. Nee, also kann ich nachvollziehen. Wenn du das so jetzt sagst, ist das eine schöne Erfahrung gewesen, die du da
gemacht hast. Und ich kann halt jedem empfehlen nochmal, wer jetzt, also die Spiele gehen ja wirklich sehr lang und ja, sind auch ein bisschen altbacken mittlerweile und na gut, wer hat schon noch eine PSP hier? Ich glaube, es ist aber kompatibel auf PS Vita, also das kann man sich downloaden im PlayStation Store, aber ganz einfach, es gibt 4 Filme zu Persona 3, die 4 Jahreszeiten, halt das in dem Jahr, wo das spielt, halt quasi, die sind danach benannt. Und die kann man sich alle auf Netflix angucken. Und da ist die ganze Story halt zusammengefasst, ne, in den 4 Filmen. Jeder Film geht, glaube ich, auch 90 Minuten. Also es ist schon auch eine gute Story, ne, wirklich in dem Spiel. Das kann man auch nochmal sagen. Aber da würde ich fast empfehlen, einfach den Anime anzugucken, beziehungsweise die Filme.
Mhm.
Weil die sind wirklich super. Halt gute Produktionsqualität, gut gemacht.
Wollte ich auch nochmal nachdenken.
Und die haben nichts weggelassen, halt ist nichts
geschützt, ich fand ja
darum halt 4 Filme.
Bei Persona, beziehungsweise es gibt bestimmt noch andere JRPGs, wo das so ist, aber dass man ja jeden Tag lebt und jeden Tag die begrenzte Zeit hat und in die Schule muss.
Genau.
Du hast auch diverse Freizeitaktivitäten und den ganzen Social-Kram. Um das alles abzuarbeiten, so ein bisschen Time-Management braucht man halt auch und so.
Ja,
und ich fand das super, dass du jeden Tag erlebst und auch, dass die Jahreszeiten rumgehen. Und wie sich alles verändert, die Charaktere und so. Also das haben die echt drauf.
Und das Time-Management hat mich halt...
Bitte?
Ja, bei Persona 3 hat mich halt das Time-Management beim ersten Mal spielen halt wirklich gefickt, weil das ist halt aber auch gemein, muss man schon so sagen. Du bist ja nur in dem einen Dungeon, was ich gesagt habe. Du gehst immer höher. Und dann gibt es halt so Deadlines. Ne? Du musst halt bis zu einem bestimmten Punkt die und die Ebene erreichen. So, ne, wie du halt bei Persona 4 musst du ja auch bis zu einem bestimmten Tag das Dungeon clearen halt oder den retten oder so.
Ja, genau, stimmt.
Und bei der 5, das eben, du hast immer die Deadline gehabt. Und du gehst halt an eine Ebene, nächste Ebene und das ist relativ easy auch gewesen. Oder also ich habe es zumindest nicht als schwer empfunden. Musste auch nicht groß grinden. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, ich habe jetzt mal mehr Bock, ich will nicht jeden Tag da reingehen. Ne, und da halt die Ebene hoch, ich will mir halt mal die Zeit nutzen für irgendwelche Social Links oder so andere Sachen. Naja, weil du bist ja nicht gezwungen, das zu machen, ne? Verlierst halt dann die Tage. Und dann dachte ich, ja, eine Woche wird noch reichen. Und dann war das halt genau, wo der Schwierigkeitsgrad sich erhöht. Und dann waren die Gegner halt teilweise so schwer, und vor allem der Boss, den konnte ich halt nicht mehr besiegen. Also das ging halt nicht. Ne? Und das habe ich mir beim zweiten Spielen dann auf der PSP halt gemerkt, wo das ungefähr war, habe dann halt mehr gelevelt, bin auch dann eher schon da rein, weil ich wusste, okay, jetzt wird es eh schwerer. Und du kannst da nicht unendlich lang drin bleiben in den Dungeons. Du kannst jetzt nicht einen Tag nehmen und grinden bis Level 100, weil nach ein paar, ne, Real-Life-Minuten werden die dann müde, ne, sind erschöpft, das kannst du auch nicht aufladen, genau, wieder.
Stimmt. Genau.
Und dann musst du halt raus, weil du kannst halt nicht mehr kämpfen dann da drin.
Ja.
Und dadurch hast du halt nicht die Möglichkeit gehabt, so krass so
massiv zu grinden.
Ja. Ich hätte wahrscheinlich, wenn ich es 100 Mal probiert hätte, den Boss auch so schaffen können, wahrscheinlich, ne? Aber das ist halt dann alles Zufall nur. Und da hatte ich halt damals dann keinen Bock mehr. Und hab mich dann halt damit zufrieden gegeben, dass ich halt da jetzt nicht weiterkomme. Und dann hast du ein Ende gehabt bei dem speziellen Boss. Und gut. Ja, also das nochmal zu dem Time-Management. Das ist wirklich, da muss man sich echt dran halten und sich dann einen Plan machen, wie man jetzt da reingeht.
Das stimmt. Es war schon anspruchsvoll. Ich fand auch Persona 4, muss man schon ein bisschen nachdenken, um das alles hinzukriegen. Ey, super, Persona 3, City Skylines, unsere Nummer 4.
Genau.
Meine Stimme macht bald die Mücke. Was wollte ich noch sagen? Was hat man vor uns gleich noch, was du meintest? Zuhörer. Ach so, ja.
Genau.
Grüße nochmal. Ich wollte noch zwei Namen nennen. Genau, Tommy, mit dem ich gerade immer ein bisschen zock, ein bisschen Kritik gekriegt für unseren Podcast. Und Felix, falls du es hörst, super, dass du das anhörst.
Ja, danke für die. Ja, danke auch dafür von mir.
Uns positive Kritik gibst. Ist ja, unser Podcast ist ja auch immer noch in der Entstehungsphase. Wir beide sind jetzt nicht die großen Rhetoriker oder haben das schon mal vorher gemacht, aber cool, wenn sich Leute finden, die diese kleine Nische, sag ich mal, die wir bedienen, anhören. Wir finden es super und freuen uns auf jeden Fall und wächst natürlich noch ein bisschen weiter. Wir haben noch ein paar andere Pläne, um das alles noch ein bisschen vom Entertainment-Faktor her besser zu gestalten. Aber das kommt mit der Zeit. Ja. Ich werde bei mir erstmal, also wenn du noch was sagen möchtest, Sascha, kannst du das gerne tun. Ich bin erstmal ein bisschen am Ende. Muss ein bisschen mein
Ja, nee, Hals alles gut. Schonen. Ich würde auch nochmal Danke sagen und wie gesagt, wir haben jetzt die Top 3 dann demnächst.
Ja.
Was wir aber nochmal eine Episode aussetzen würden, weil wir nächste Episode einen Special Guest haben, wie wir schon mal einen hatten. Und da halt zu einem bestimmten Thema uns ein bisschen, ja, mehr drüber unterhalten, aber genau, lasst euch da mal
das überraschen. Auch noch nicht. Das wird Überraschung.
Das hatten wir auf jeden Fall noch nie angesprochen in unserem Podcast. Weil das ist das auch stimmt. Eher eine, ich finde, es ist eine Nische, andere würden sagen, das ist Mainstream. Ja, es schauen
ist
wir mal.
Das ist eine Hype-Nische. Das ist eine Nische, die wir zum Beispiel nicht so suchten.
Genau.
Aber ist ja,
schauen
ist
wir mal.
Wir sind trotzdem Fans. So.
Genau. Ja, und wir haben da einen Gast, der kennt sich damit ziemlich gut aus und ist da voll aktiv. Und den werden wir da mal ausquetschen.
Das wird klasse. Ich freue mich drauf. Ja gut, dann dieser schöne Sonntagabend. Ich gucke nochmal bei Ghost Recon rein. Und ja.
Mach das.
Und dann wird geschlafen und dann geht die Woche los.
Yay. Freue ich mich.
Ach, ist doch schönes Herbstwetter.
Das
ist eigentlich,
ja, das stimmt.
Tolles ist auch Wetter gerade. Na gut, Freunde der guten Musik. Hau das mal rein.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao. Tschüssi, Sascha.
Jo, ciao, Markus.